Island bis zur Küste Kaliforniens ohne Unterbrechung durchzuschwimmen. Der Morgen dieses 4. Juli war ein windstiller, aber nebliger Morgen. Das Wasser war ruhig und kalt, der Nebel war dicht, so dicht, dass Florence Chadwick ihre Begleitboote nur schemenhaft wahrnehmen konnte. Stunden vergingen und sie kämpfte sich durch die kalten Wasser des Meeres. Sie war gut durchtrainiert und in guter Kondition, nur die niedrige Wassertemperatur machte ihr zu schaffen. Sie schwamm 15 Stunden ohne Unterbrechung. Dann gab sie auf. Ihre Mutter und ihr Trainer versuchten noch, sie vom Begleitboot aus zum Weitermachen zu ermutigen. Die kalifornische Küste war zum Greifen nahe, aber Florence Chadwick konnte diese Küste nicht sehen. Sie sah nur den Nebel und deswegen gab sie auf. Als sie später sah, dass sie es bis zur Küste Kaliforniens nur noch 900 Meter weit gehabt hätte, sagte sie: Ich will mich nicht heraus, ich hätte weitergemacht. Nicht die Kälte war ihr Problem, nicht die weite Schwimmstrecke war ihr Problem, sondern der Nebel. Sie konnte nicht sehen, was vor ihr lag. Und das nahm ihr den Mut, das nahm ihr die Kraft und den Durchhaltewillen. Wenn Menschen die Zukunft nicht kennen, ist es genauso. Die Ungewissheit über das, was kommt, macht sie kurzatmig und unsicher. Es schwächt ihre Willenskraft. Und darum ist es sehr entscheidend für unser Leben, dass wir eine Vorstellung, eine fest umrissene Vorstellung haben, wo es hingeht mit unserem Planeten. Gottes Wort gibt uns Einblick in das, was kommt. Es gibt uns die Eckdaten der Zukunft. Es zeigt uns das Ziel auf das die Geschichte der Menschheit zuläuft. Und wir wollen an diesem Wochenende hier in der Farnwalder Gemeinde all diese entscheidenden Dinge kennenlernen, die die Bibel über die Zukunft zu sagen hat. Und damit begrüße ich Sie alle sehr, sehr herzlich zu diesen 8. Farnwalder Bibeltagen. Wie schön, dass Sie da sind. Wie schön, dass Sie nicht im Messeverkehr stecken geblieben sind. Einige kommen vielleicht noch. Wie schön, dass wir die kommenden Tage und Stunden hier miteinander zubringen können und miteinander aus der Bibel lernen. Ein ganz besonderes Willkommen natürlich auch den Referenten für dieses Wochenende. Allerdings ist erst ein Referent da, der andere ist noch unterwegs. Professor Helge Stadelmann aus Gießen wird noch erwartet, aber es ist mir eine besondere und große Freude, meinen Kollegen und Mitstreiter Wolfgang Nestvogel hier zu begrüßen. Die 8. Farnwalder Bibeltage, 7 davon haben wir zusammen gemacht. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Wochenende bringen wird für uns alle. Und ich freue mich, dass du da bist. Ein Wort noch, bevor wir gleich zusammen beten. Sie brauchen für diese Bibeltage eine Bibel. Sie brauchen eine Bibel. Ohne Bibel werden Sie nur einen Bruchteil dessen mitnehmen, was Sie mitnehmen könnten. Die Bibel ist das entscheidende Handwerkszeug, das wir in diesen Tagen immer wieder zur Hand nehmen werden. Und wenn Sie keine Bibel haben, wenn Sie sie vergessen haben oder wenn Sie keine besitzen, das soll ja auch vorkommen, dann bitte nehmen Sie sich eine Bibel, die liegen hinten in der Kirche. Ich hoffe, sie liegen da. Wir werden eine Menge blättern und ich möchte Sie ermutigen, wenn wir die einzelnen Referate miteinander hören, dass Sie blättern, dass Sie die Stellen aufschlagen, um die es geht, dass Sie sie selber mit Ihren Augen nachlesen. Sie werden merken, dass Ihnen dann das, was Gott zu sagen hat, die Wahrheit Gottes sehr viel näher kommt, als wenn Sie nur mit den Ohren hören. Die Bibel ist ein Buch zum Lesen. Wir wollen sie auch so benutzen. Und jetzt möchte ich mit uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ohne eine klare Vorstellung von der Zukunft werden wir unsicher und kurzatmig und wissen nicht, wo unser Leben hingeht und das Schicksal dieser Erde. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort die Linien aufzeigst, die auf das Ziel in der Zukunft zulaufen, sodass wir wissen können, was auf uns zukommt und wie wir uns darauf einstellen können. Ich bitte dich, dass wir dein Wort verstehen in seinen vielen Details und Durchblicken, die es uns gibt. Ich bitte dich, dass du uns alle aufnahmefähig machst und hochkonzentriert, damit wir geprägt werden von dem, was du zu sagen hast. Und damit sich unser Leben gestaltet nach deinem Wort. Wir bitten dich um deinen Schutz und um deinen Segen für diese 2 Tage. Und wir bitten dich, dass dein Wort in uns mächtig wirkt. Amen. Jetzt singen wir ein Lied, Weckler Nacht. Nach einem Termin außerhalb von Hannover war ich gegen 22.30 Uhr irgendwo auf der Landstraße unterwegs, in meinem Wagen. Geschmeidig und kraftvoll schoss er dahin. Das Radio brachte angenehme Klänge, das Tagewerk war geschafft. Es hätte alles so schön sein können. Aber plötzlich geschah etwas, was diese beschauliche Stimmung je zerstörte. Auf dem Armaturenbrett leuchtete nämlich ein rotes Lämpchen auf, blinkte und leuchtete hartnäckig und ließ sich durch nichts zum Erlöschen bringen. Ein rascher Blick belehrte mich darüber, dass es die Temperaturanzeige des Motors war, die da so entnervend leuchtete. Und ein zweiter Blick belehrte mich weiter, dass die Temperatur des Kühlwassers soeben die 100-Grad-Grenze überschritt. Ich hielt es für geraten, anzuhalten. Was war da nur los? Ich stieg aus, um mich herum die dunklen Häuser irgendeines kleinen Dörfchens. Sämtliche Bürgersteige seit Stunden hochgeklappt, keine Telefonzelle weit und breit. Nun, ich dachte, selbst ist der Mann, öffnete die Kühlerhaube meines gerade neu erstandenen Automobils. Der Anblick jedoch war niederschmetternd. Im trüben Schein der Straßenlaterne blickte ich auf ein undurchdringliches Durcheinander von Kabeln, Schläuchen, Schrauben und gänzlich undefinierbaren Teilen. Ich bin sonst handwerklich nicht unbegabt, aber dies hier war ganz entschieden eine Überforderung. Resigniert zupfte ich hier und da an ein paar Kabeln, startete auch den Motor noch einmal, aber tückisch schnellte die Nadel der Temperaturanzeige wieder auf 100 Grad empor. Ich verschloss den Wagen und machte mich auf den Weg und hatte Glück, in der Dorfkneipe war noch Licht. Einsam saß der Wirt mit seinem letzten Kunden in dem leeren Lokal. Ich schilderte mein Problem, beide versicherten mir ihre volle Solidarität und zeigten mir das Telefon. Nach einigem Hin und Her fand sich dann auch ein Pannendienst, der bereit war, auch um Mitternacht noch zu mir zu kommen. Und als er dann da war, erlebte ich etwas höchst Eindrucksvolles. Wortlos öffnete der Mann vom Pannendienst die Kühlerhaube, orientierte sich kurz, griff dann irgendwo hinein in das Gewirr von Kabeln, Schläuchen und Rädchen, zog und zerrte an irgendetwas herum, kramte ein undefinierbares Ersatzteil aus seinem Fahrzeug, wieder 3 Handgriffe, dann war es überstanden. Motor anmachen, lautete die Order. Und plötzlich, siehe da, die tückische Nadel fiel allmählich, das rote Licht erlosch mit einem letzten beleidigten Blinken. Alles wieder in Ordnung. War nur der Thermoschalter, sagte der Mann und schob ab. Das, was für mich eine schier unlösbare Aufgabe gewesen wäre, war für ihn die reine Routine. Er kannte sich eben aus. Er wusste, wie so ein Motor zusammengesetzt ist. Er kannte den Bauplan. Er wusste, wo er was finden würde und was wo zu tun wäre. Natürlich fragen Sie sich jetzt, warum ich Ihnen das erzähle. Ich erzähle Ihnen das darum, weil es vielen Menschen mit dem Buch der Offenbarung so ähnlich geht wie mir mit meinem Auto. Sie klappen das Buch der Offenbarung in Ihrer Bibel auf, aber was Sie sehen, ist nur ein scheinbar undurchdringliches Durcheinander von Bildern, Zahlen und Ereignissen, auf die Sie sich absolut keinen Reim machen können. Es ist alles nur verwirrend. Sie kennen den Bauplan nicht, der hinter diesem letzten Buch der Bibel steht. Und darum haben Sie auch keinen Überblick. Und das Großartige ist nun, wir brauchen keinen Pannendienst zu holen, um zu Rande zu kommen mit dem letzten Buch der Bibel, schon gar nicht einen Pannendienst um Mitternacht. Denn die Bibel liefert uns alle wichtigen Fakten, die wir zum Verstehen der Offenbarung brauchen. Die Bibel selbst liefert uns den Bauplan, der uns in die Lage versetzt, alles in diesem letzten Buch des Neuen Testamentes richtig einzuordnen. Die Bibel selbst sorgt dafür, dass wir Durchblick und Einblick und Überblick bekommen. Diejenigen von Ihnen, die auf den vergangenen Pfarrenwalder Bibeltagen hier dabei waren, wissen, dass wir uns damals die wichtigsten Fakten angeschaut haben, die uns die Bibel zum Verstehen der Offenbarung an die Hand gibt. Wir haben den Bauplan dieses letzten Buches der Bibel kennengelernt. Wir können natürlich heute Morgen das, was wir damals erarbeitet haben, nicht im Einzelnen alles wiederholen, aber ich möchte wenigstens die wichtigsten drei Bestandteile des Bauplans der Offenbarung uns als Einstieg heute Morgen noch einmal vor Augen führen. Danach gehen wir dann direkt hinein in die Kapitel 4 bis 22 der Offenbarung des Johannes. Der erste Hinweis auf den Bauplan der Offenbarung findet sich im Buch der Offenbarung selbst, und zwar direkt im ersten Kapitel, und zwar Kapitel 1, Vers 19. Da heißt es, sein Auftrag, der da formuliert wird, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Drei Dinge soll Johannes aufschreiben. Erstens das, was er gesehen hat, zweitens das, was ist und drittens, was geschehen soll danach. Und genau das hat Johannes, der Apostel, getan. Als erstes hat er aufgeschrieben, was er gesehen hat, nämlich Christus, den Herrn, den hat er gesehen. Und er hat ihm den Auftrag gegeben, ein Buch zu schreiben, das Buch der Offenbarung. Und das alles, die Vision von Christus und die Beauftragung, die er ausspricht, das schildert Johannes in Kapitel 1 der Offenbarung. Und weiter. Johannes soll zweitens das aufschreiben, was ist. Auch das hat er getan. Und zwar in den Kapiteln 2 bis 3 der Offenbarung. Dort finden wir Worte Jesu an seine Gemeinde. Worte an die Gemeinde, die in der Welt steht und sich dort bewähren muss. Die sogenannten Sendschreiben, 7 an der Zahl, sind ausschließlich Worte Jesu an seine Gemeinde auf dem Weg durch die Zeit. Es sind Worte der Ermahnung, auch Worte der Ermutigung für das, was ist, nämlich die Zeit der Gemeinde, die mit Pfingsten begonnen hat und die mit der Entrückung endet. Und schließlich, Johannes soll drittens das aufschreiben, was nach der Zeit der Gemeinde geschehen soll. Da geht es also dann um die Zukunft. Und diese Zukunft schildert er in den Kapiteln 4 bis 22 der Offenbarung. Und wenn Sie jetzt mit mir einmal ein bisschen weiter blättern in das vierte Kapitel der Offenbarung, dann finden Sie das dort noch einmal bestätigt. Kapitel 4, Vers 1. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und damit haben wir bereits einen wichtigen Bestandteil des Bauplans der Offenbarung vor Augen. Die Offenbarung beschreibt erstens die Beauftragung des Johannes durch Jesus, Kapitel 1. Sie enthält zweitens Worte Jesu für seine Gemeinde auf dem Weg durch die Zeit, Kapitel 2 und 3. Und sie beschreibt drittens die Zukunft, die nach der Zeit der Gemeinde für die Welt anbricht, Kapitel 4 bis 22. Natürlich erhebt sich jetzt sofort die Frage, welche Zukunft genau die Kapitel 4 bis 22 der Offenbarung des Johannes schildern. Und hier, das wissen einige von Ihnen, hilft uns ein äußerst interessanter Abschnitt aus dem 9. Kapitel des Buches Daniel weiter. Das ist Daniel 9, 24 bis 27. Ich streife das jetzt alles nur. Für diejenigen von Ihnen, die es jetzt zum ersten Mal hören, ist das eine ganz schöne Anforderung. Wenn Sie das dann noch etwas vertiefen wollen, können Sie vielleicht die letzte Kassette von den letzten Bibeltagen noch einmal hören, da wird es alles ausführlicher behandelt. Daniel 9, da geht es darum, welche Zukunft genau die Kapitel 4 bis 22 der Offenbarung beschreiben. Der Prophet Daniel macht In diesem Abschnitt 9, 24 bis 27, er macht dort eine interessante Rechnung auf. Er sagt, 70 Jahrwochen müssen vergehen und dann wird alles gut. Das ist die Botschaft. 70 Jahrwochen müssen vergehen und dann wird alles gut. Dann kommt das Reich Gottes, dann wird es keine Sünde mehr geben und dann herrscht Christus über die Welt. Wir haben in den letzten Bibeltagen gesehen, eine Jahrwoche, das sind 7 Jahre. Und 70 Jahrwochen sind 490 Jahre. Und wenn die um sind, so sagt Daniel, dann beginnt das Reich Gottes auf Erden. Und dann wird er genauer und verrät uns, ab wann der große Countdown für die 490 Jahre beginnt. Er beginnt im Jahr 444 vor Christus. Das kann man aus Daniel 9, 25 entnehmen. Denn dort steht, dass die Zeit der 490 Jahre läuft, dass der Countdown anfängt, wenn dem Volk Israel per königlichem Erlass erlaubt wird, die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Als Daniel das schrieb, das war irgendwann im 6. Jahrhundert vor Christus, da lag die Stadt Jerusalem in Trümmern. Aber dann im Jahr 444 vor Christus gab der persische König Artaxerxes Longimanus einen Erlass heraus, einen königlichen Erlass, der besagte, dass die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut werden dürfe. Und jetzt wird Daniel noch genauer und fügt hinzu, von der Bekanntgabe dieses Erlasses, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden darf, bis zum ersten Kommen des Messias, dauert es genau 69 Jahrwochen. Daniel kündigt also genau an, das ist etwas sehr Erstaunliches, wann Jesus, der Messias, in Jerusalem als Messias erkennbar werden wird. Nämlich 483 Jahre nach dem Erlass von Artaxerxes. Dazu muss man wissen, dass Daniel nach dem jüdischen Kalender rechnete. Und dieser jüdische Kalender hatte nur 360 Tage pro Jahr, nicht 365. Wir müssen also ein paar Tage von jedem Jahr abziehen. Und wenn wir das tun, dann schrumpfen die 483 Jahre nach jüdischem Kalender auf 476 Jahre nach unserem Kalender zusammen. Und dann kommen wir für die Ankunft des Messias, die Daniel ankündigt, auf das Jahr 32 nach Christus. Und zu diesem Zeitpunkt kam, wie wir wissen, Jesus Christus tatsächlich in die Stadt Jerusalem und gab sich dort als der Messias zu erkennen. Sie merken sehr genaue Angaben und sehr erstaunliche Erfüllung. Habe ich noch mal eine Folie mitgebracht. So. 70 Jahrwochen und Daniel unterteilt sie. 69 Jahrwochen müssen vergehen, dann kommt der Messias und dann bleibt noch eine Jahrwoche über, das ist hier die letzte Zeit und danach bricht das Reich Gottes an. Aber die Sache wird noch genauer. Daniel sagt weiter voraus, dass nach Ablauf der 69 Jahrwochen der Messias getötet werden wird. Und er fügt hinzu, dass die Stadt Jerusalem daraufhin von einem fremden Volk eingenommen und zerstört werden wird und dass das Volk Israel dann eine schwere Zeit haben wird. Und interessanterweise sagt Daniel hier zunächst nichts über die letzte noch verbliebene Jahrwoche. Er sagt hier in diesem Zusammenhang zunächst nichts über die letzten noch verbliebenen 7 Jahre. Im Gegenteil, er deutet an, dass zwischen der 69. Jahrwoche eine Zwischenzeit eintritt, in der der Countdown gestoppt ist, also nicht weitergezählt wird. Und er verrät nicht, wie lange diese Zwischenzeit dauert. Erst in Daniel 9, 27 kommt er wieder auf die letzte Jahrwoche, diese letzten 7 Jahre zu sprechen. Und da berichtet er nun in der Tat Bestürzendes. Daniel schreibt, dass innerhalb der letzten 7 Jahre vor dem Anbruch des Reiches Gottes jemand die Weltmacht an sich reißen wird. Jemand, der sich an die Stelle Gottes setzen will. Dieser Diktator, so könnte man ihn bezeichnen, wird zunächst mit dem Volk Israel einen Vertrag schließen, wahrscheinlich einen Friedens- und Schutzvertrag. Er wird jedoch diesen Vertrag nach 3,5 Jahren brechen und dann dem Volk Israel das Leben sehr schwer machen. Er wird für sich und seine Person Anbetung fordern von den Menschen und er wird alle die verfolgen, die ihm das verweigern. Daniel nennt nicht den Namen dieses Diktators, aber es kann kein Zweifel bestehen, dass es der Antichrist ist, der hier beschrieben wird. Und über ihn, so kündigt Daniel an, wird am Ende der 70. Jahrwoche, am Ende der letzten 7 Jahre, das von Gott längst beschlossene Gericht hereinbrechen. Und dann wird das Reich Gottes kommen. Ich habe Ihnen nochmal eine Folie mitgebracht. Sie sehen, 7 Jahrwochen plus 62 Jahrwochen sind 69 Jahrwochen. Dann kommt der Messias, er wird gekreuzigt. Sie sehen das Kreuz. Dann fängt die Zwischenzeit an. Daniel sagt nicht genau, wie lange sie dauert. Und dann kommen die letzten 7 Jahre. Und da kommt dieser Diktator, dieser Weltherrscher, der für sich Anbetung fordert. Und danach beginnt das Reich Gottes. 7 Jahre umfasst die Zeit des Antichristen. In den ersten 3,5 dieser 7 Jahre bereitet er seine Machtergreifung vor. In den letzten 3,5 Jahren herrscht er uneingeschränkt über die Welt. Und jetzt kommt das Entscheidende. So sagt es Daniel. So sagt es Daniel. Und wenn Sie jetzt die Kapitel 4 bis 22 der Offenbarung anschauen, dann finden Sie genau dieselben Aussagen. Auch die Kapitel 4 bis 22 berichten von einem Zeitraum, der 2x3,5 Jahre umfasst. Das können Sie nachschauen in Offenbarung 11, Vers 3 und Offenbarung 13, Vers 5. Da kommen jeweils 2x3,5 Jahre vor. Auch in der Offenbarung wird vom Antichristen berichtet, der sich 3,5 Jahre als Gott anbeten lässt. Auch im Buch der Offenbarung wird das schwere Schicksal des Volkes Israel geschildert. Und auch im Buch der Offenbarung steht am Ende das Gericht Gottes über den Antichristen und den Anbruch der Messiasherrschaft. Und damit ist eins klar: Das, was Daniel in Kapitel 9, Vers 27 seines Buches ganz kurz, holzschnittartig, gerafft in der Nussschale über die letzten 7 Jahre der Menschheit berichtet, das finden Sie ausführlich, breit und detailliert in den Kapiteln 4 bis 22 der Offenbarung geschildert. Die Kapitel 4 bis 22 der Johannes-Offenbarung schildern die letzten 7 Jahre der Menschheit vor der Wiederkunft Jesu und vor dem Kommen des Reiches Gottes in die Welt. Ganz kurz in Daniel 9, 27, ganz breit in den Kapiteln 4 bis 22 der Offenbarung. Aber es geht jedes Mal um dieselbe Sache. Und damit haben wir schon 2 Bestandteile für den Bauplan der Offenbarung. Wir wissen, die Offenbarung berichtet von der Beauftragung des Johannes, Kapitel 1. Sie hat Worte Jesu an die Gemeinde, Kapitel 2 und 3. Und dann schließen sich die Berichte über die zukünftigen Ereignisse an, Kapitel 4 bis 22. Diese zukünftigen Ereignisse umfassen in ihrem Kern einen Zeitraum von 7 Jahren, die 7 letzten Jahre vor der Wiederkunft Christi. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Es stellt sich natürlich spätestens an dieser Stelle die Frage, wer wird diese letzten 7 Jahre erleben? Und da haben wir bei den Bibeltagen im Oktober festgestellt, es werden all die Menschen sein, die Gott nicht kennen und zu dieser Zeit auf der Erde leben. Und es wird auch das Volk Israel sein. Nur die Gemeinde Jesu Christi wird nicht dabei sein. Dazu ist es wichtig zu wissen, dass das biblische Wort für Gemeinde, nämlich Ekklesia, wohl in den ersten 3 Kapiteln der Offenbarung auftaucht, dort sogar sehr oft, aber ab Kapitel 4 fehlt dieses Wort vollständig. Erst ganz am Ende der Offenbarung, in Kapitel 22, begegnen wir der Gemeinde wieder. Schon allein dieses auffällige Phänomen zeigt, dass die Gemeinde Jesu bei den letzten 7 Jahren der Menschheit nicht dabei sein, sondern vorher entrückt werden wird. Sie können das im 1. Thessalonicher Brief nachlesen, Kapitel 4, 13 bis 18. Der Zeitpunkt der Entrückung der Gemeinde Jesu in die unsichtbare Welt Gottes liegt vor dem Beginn der letzten 7 Jahre. Es gibt verschiedene Bibelstellen, ich nenne sie jetzt nur, wir können sie jetzt nicht noch einmal im Einzelnen auslegen. Es gibt verschiedene Bibelstellen, die das deutlich machen. 1. Thessalonicher 5, Vers 9, Offenbarung 3, Vers 10. Sind nur Einige Offenbarung 4, Vers 4 gehört auch noch dazu. Wir können, wenn wir die Kapitel 4 bis 22 der Offenbarung lesen, wir können dort also Informationen erwarten über das Schicksal der Menschheit in den letzten 7 Jahren. Wir können auch Informationen erwarten über das Schicksal des Volkes Israel in dieser Zeit. Aber wir können nicht Informationen erwarten über die Gemeinde Jesu Christi. Denn die ist in den letzten 7 Jahren nicht dabei. Und noch eine Folie. Wir haben für den Start der 70-Jahr-Wochen den Erlass des Artaxerxes ganz links. 69-Jahr-Wochen, dann kommt der Messias, der Matthias wird gekreuzigt, dann beginnt die Zwischenzeit, die Zeit der Gemeinde. Dann kommen die letzten 7 Jahre und dann beginnt das Reich Gottes. Und damit haben wir die wichtigsten Bestandteile für den Bauplan der Offenbarung beisammen. Die Offenbarung berichtet von der Beauftragung des Johannes, Kapitel 1, Worte Jesu an seine Gemeinde, Kapitel 2 und 3. Und sie präsentiert schließlich Aussagen über die Zukunft nach der Entrückung der Gemeinde. Diese Kapitel schildern die letzten 7 Jahre. Sie schildern das Schicksal der Menschheit, sie schildern das Schicksal des Volkes Israel, sie schildern nicht das Schicksal der Gemeinde Jesu. Soweit ein ganz kurzer und geraffter Überblick über die 3 wichtigsten Bestandteile des Bauplans der Offenbarung. Die müssen Sie vor Augen haben. Das ist das Raster, das ist der Grundplan. Und wenn Sie den verstanden haben, können Sie all die vielen verschiedenen Informationen, die das Buch der Offenbarung für uns bereithält, immer wieder richtig zuordnen. Und Sie werden dann merken, dass es ein ganz stimmiges und großartiges Gesamtkonzept ergibt. Und wenn Sie jetzt diesen Bauplan im Hinterkopf gut gespeichert haben, sind wir auch gut gerüstet, direkt hineinzugehen in die spannenden Kapitel 4 bis 22 der Offenbarung. Gehen wir direkt hinein in den Text, schlagen Sie bitte auf Offenbarung 4, 1 und 2. Danach, schreibt Johannes, sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Eines erstaunt mich an der Bibel immer wieder. Es erstaunt mich, wie wortkarg sie sein kann. Immer wieder wird sie plötzlich wortkarg und zwar meist an Stellen, wo wir finden, sie dürfe auf keinen Fall wortkarg sein. So auch hier. Mit 3 dürren Sätzchen beschreibt Johannes eine Erfahrung, die einzigartig gewesen sein muss. Er wird hineingeholt in die Welt Gottes und er sieht dort Gewaltiges. Eine mit Sicherheit unvergessliche Erfahrung. Und doch nur mit 3 kleinen Sätzchen fasst er sie in Worte. Wir hätten natürlich gerne mehr gewusst. Was war das für ein Tag auf der Insel Patmos? Wie ging es Johannes damals? Was hat er gedacht und getan und gefühlt und gefrühstückt an jenem Tag? Wie war das genau, als er in die Welt Gottes hineingeholt wurde? Wieso konnte er sehen, hören, fühlen und sogar weinen, wenn er im Geist in Gottes Welt war, sein Körper sich aber nach wie vor auf der Insel Patmos befand? Wir hätten eine ganze Menge Fragen auf der Pfanne. Und Johannes beantwortet sie alle nicht. Alle nicht. Die Bibel kann sehr wortkarg sein. Wir wüssten gerne Einzelheiten, die unsere Fantasie etwas beflügeln. Die Bibel wehrt das ab und weist uns schlicht auf das hin, was wirklich zählt. Auf das, was Gott tut und auf das, was Gott sagt. Wenn Sie einmal im 2. Korintherbrief blättern, 2. Korinther 12, 2 bis 4, da finden Sie dort eine ganz ähnliche Erfahrung beschrieben, von der Apostel Paulus berichtet. Und auch da fällt die Schilderung äußerst knapp und wortkarg aus. Auch er wird im Geist entrückt und beschreibt doch kaum etwas davon. Und er spricht darüber auch nur, weil man ihn dazu nur drei Sätzchen stellt Johannes an den Anfang des letzten Teils der Offenbarung. Aber diese drei Sätzchen haben es in sich. Vielleicht erinnern Sie sich, als Johannes seine erste Vision von Gott bekam, da sah er Jesus, den Auferstandenen, den Herrscher über Leben und Tod. Das war mit Sicherheit eine sehr beeindruckende Vision. Aber Johannes empfing diese Vision sozusagen zu Hause, auf der Insel Patmos, auf der er als Verbannter lebte. Schauen Sie mal eben hinein, Offenbarung 1, 9 und 10. Da steht: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses von Jesus. Und ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte mir hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune und so weiter. Er empfängt seine erste Vision zu Hause. Aber jetzt, am Beginn des letzten Teils der Offenbarung, verlässt Johannes die vertraute Umgebung. Er sieht eine Tür offen stehen zu Gottes Welt. Er wird ergriffen im Geist, also nicht leiblich, und hineinversetzt in den Himmel. Er bekommt Durchblick in Gottes Welt. Und natürlich stellt sich die Frage, warum Gott das so gemacht hat und warum Johannes es extra berichtet. Und die Antwort lautet: Es sollte Johannes und uns deutlich werden, dass das, was jetzt kommt, das, was jetzt in den Kapiteln 4 bis 22 festgehalten ist, dass das von äußerster, kaum zu überschätzender Wichtigkeit ist. Die Schilderung der letzten 7 Jahre der Menschheit. Und diese Schilderung wollen wir uns jetzt anschauen. Hören wir den Bericht des Johannes aus Offenbarung 4, 1 bis 11. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel, und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer, und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarder. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Und 7 Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron, das sind die 7 Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron 4 himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen, und die zweite Gestalt war gleich einem Stier, und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch, und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel, und sie waren außen und innen voller Augen, und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen: Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß, und beteten den an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen: Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Wir werden gleich im Einzelnen betrachten, was Johannes da alles gesehen hat. Erlauben Sie mir aber zunächst eine Frage, die Ihnen vielleicht etwas lächerlich oder überflüssig vorkommen mag. Die Frage lautet: Was hat Johannes gesehen? Nun, ganz einfach könnte man sagen, er hat eben gesehen, wie es in der Welt Gottes aussieht: den Thron Gottes, die Engel, das gläserne Meer, die 24 Ältesten und so weiter. Aber das wäre zu ungenau. Nehmen Sie zum Beispiel Offenbarung 4, Vers 5. Da wird der Geist Gottes beschrieben als 7 Fackeln, die vor dem Thron Gottes brennen. Und wenn Sie ein wenig weiter blättern würden nach Offenbarung 5, Vers 6, dann finden Sie dort eine ganz andere Beschreibung für den Heiligen Geist, nämlich 7 Augen bzw. Hörner. Und wenn Sie dann nur zum Vergleich einmal ins Markus-Evangelium hineinschauen würden, Markus 1, Vers 10, dann wird ja der Geist als Taube geschildert. 7 Fackeln, 7 Hörner, eine Taube. 3 verschiedene Bilder, mit denen der Geist Gottes beschrieben wird. Oder wenn Sie einmal zurückblättern nach Offenbarung 1, 12 bis 15, da beschreibt Johannes, wie er Jesus, den erhöhten Herrscher, sieht, eine ehrfurchtgebietende, aber doch menschliche Gestalt. Aber dann in Offenbarung 5, Vers 6 wird derselbe Jesus als ein Lamm beschrieben, das vor dem Thron Gottes steht. Und ganz am Ende der Offenbarung, Offenbarung 19, 11 und 12, erscheint er als ein Reiter auf einem weißen Pferd. Ein Mensch, ein Lamm, ein Reiter. 3 verschiedene Bilder, mit der ein und dieselbe Person beschrieben wird, nämlich Jesus. Warum nur diese doch sehr unterschiedlichen Bilder? Warum diese stark voneinander abweichenden Beschreibungen? Und die Antwort lautet: weil sie so nötig waren. Weil Gott dem Johannes und uns mit den unterschiedlichen Bildern auch unterschiedliche Dinge klar machen wollte. Der Geist Gottes als brennende Fackel ist ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist aufdeckt und richtet. Der Geist als Horn dargestellt ist ein Zeichen für seine Kraft. Und der Geist als Taube ist ein Zeichen für seine Wahrhaftigkeit. Und ganz ähnlich bei den Bildern, mit denen Jesus beschrieben wird. Der Menschensohn ist ein Bild für Jesus, den Herrn aller Herren. Das Lamm ist ein Bild für den Sohn Gottes, der sich opfern lässt. Und der Reiter ist ein Bild für Jesus, den Richter. Und jetzt nochmal die Frage: Was hat Johannes gesehen? Nun, er hat schon Jesus gesehen, auch etwas von der Majestät Gottes und seiner Engel. Es war ein Durchblick in Gottes Welt, aber Gott zeigte ihm nicht einfach alles von seiner Welt, sondern nur genau so viel, wie es für die Abfassung des Buches der Offenbarung nötig war. Und Gott zeigte dem Johannes seine Welt so, wie Johannes es verstehen konnte. Als Jesus vor Johannes als der ehrfurchtgebietende Menschensohn erschien, da sollte Johannes die Autorität Jesu vor Augen geführt bekommen. Als Jesus vor ihm als Lamm erschien, sollte seine Opferbereitschaft deutlich werden. Und als er als der Reiter auf dem weißen Pferd erschien, sollte seine richtende Macht herausgestellt werden. Das heißt, Jesus nahm vor Johannes in unterschiedlicher Weise sichtbare Gestalt an und lehrte ihn damit unterschiedliche Lektionen der Wahrheit. Er nahm verschiedenartige Gestalt an, weil er Johannes verschiedenartige Dinge klar machen wollte. Sehr genau gesagt. Wie Jesus, der erhöhte Herr, im Himmel wirklich aussieht, das wissen wir nicht. Wie Gott, der Schöpfer, wirklich aussieht, das wissen wir nicht. Dasselbe gilt für den Heiligen Geist. Aber wir wissen, in welcher Weise Gott selbst und sein Sohn und der Heilige Geist vor Johannes Gestalt annahmen. Das heißt, es war schon real, was Johannes sah. Es war mehr als nur ein Film auf einer Kinoleinwand. Aber Gott ließ seine Welt in einer Art und Weise vor Johannes Gestalt gewinnen, die er und die wir verstehen können. Ich will es mal versuchen, noch auf den Punkt zu bringen. Was da abgelaufen ist, ist ein Übersetzungsvorgang. Gott übersetzte seine an sich für uns Menschen unsichtbare und unbegreifbare Welt in sichtbare und begreifbare Bilder. Das ist wie bei einem Dolmetscher. Stellen Sie sich vor, Sie würden nach China reisen. Das macht nichts aus, solange Sie einen Dolmetscher dabei haben. Sie brauchen kein Wort dieser Sprache verstehen zu können. Solange der Dolmetscher da ist, für Sie unverständlich Chinesisch ins Deutsche übersetzt. Was bei Johannes geschieht, ist im Prinzip dasselbe. Gott übersetzt seine unsichtbare und unfassbare Welt in Bilder, die für Johannes und für uns fassbar sind. Das ist ein gewaltiger Übersetzungsvorgang, der da passiert. Und damit ist klar, das, was Johannes sah, war Wirklichkeit. Es war Wirklichkeit. Aber es war eine übersetzte, verdolmetschte Wirklichkeit, die eine Botschaft enthielt. Und die sollte Johannes begreifen und dann weitergeben. Und jetzt fragen wir sofort, was ist die Botschaft in all dem, was Johannes hier in Offenbarung 4, 1 bis 11 sieht? Was ist die Botschaft in all dem? Und die Antwort fällt ganz leicht. Sie wird uns direkt gesagt, Offenbarung 4, Vers 8. Wir brauchen sie nicht mal selbst herauszufinden. Da steht Offenbarung 4, 8. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe, Tag und Nacht und sprachen. Und jetzt kommt's, Achtung. Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war, der da ist und der da kommt. Die Botschaft, die Johannes in diesem ersten Durchblick in Gottes Welt bekommt, lautet: Gott ist heilig. Gottes Charakter, so könnte man sagen, besteht in einer ehrfurchtgebietenden, gleißenden Heiligkeit, der wir Menschen nichts entgegenzusetzen haben. Jetzt schauen Sie mal, wie das anschaulich wird. Offenbarung 4, 2 bis 3 und 5 und 6. Und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Jetzt wird er beschrieben. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Und Vers 5. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten. Johannes sieht den Thron Gottes. Und er versucht auch den zu beschreiben, der auf dem Thron sitzt. Aber er beschreibt keine Gestalt. Er beschreibt nur das Licht und die Reinheit, die von dem Thron ausgehen. Es war wie der Stein Jaspis und Sarda, schreibt er. Der Jaspis ist ein kristallklarer Diamant, der ein weißes, strahlendes Licht verströmt. Und der Sarda, das ist ein tiefroter Edelstein, der leuchtet wie Feuer. Und so nimmt Johannes die Majestät Gottes wahr. Und dann geht das weiter. Um den Thron spannt sich ein Regenbogen anzusehen wie ein Smaragd, also kristallklar in verschiedenen Schattierungen von Grün. Und dann Vers 5, Blitze gehen aus von Gottes Thron, also blendende Helligkeit, und 7 Fackeln lodern. Und dann erstreckt sich vor dem Thron Gottes ein Meer von Kristall. Verstehen Sie, all das, was Johannes hier beschreibt, hat die eine selbe Botschaft. Gottes Charakter ist Licht und Reinheit und Klarheit und strahlende Helligkeit bis in die tiefsten Tiefen. Und noch mehr. Auch Distanz gehört zu seinem Wesen. Es ist kein Zufall, dass sich vor dem Thron Gottes ein Meer von Kristall ausspannt. Wer wollte es wagen, da seinen Fuß draufzusetzen? Und damit ist klar, Gottes Heiligkeit hat etwas Distanzgebietendes. Jede plump Vertraulichkeit ist ausgeschlossen. Und dass wir, die Christen, Vater zu ihm sagen dürfen, ist ein Vorrecht. Denn Gottes Charakter ist Heiligkeit und Heiligkeit gebietet Distanz. Und wenn Sie dann nochmal nach Offenbarung 4, Vers 5 schauen, wird das nochmal bestätigt. Von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner. Das ist nicht zufällig, dass das da so steht. Das ist nicht nur Kolorit. Ganz am Anfang der Bibel wird Ähnliches von Gott berichtet. Als Gott seinem Volk nach dem Auszug aus Ägypten am Sinai erschien, da war das auch von Erscheinungen von Blitz und Donner begleitet. Und interessant ist, was Gott damals angeordnet hat. Er gab Mose den Auftrag, rund um den Berg Sinai eine Grenze zu ziehen, damit niemand versehentlich der Heiligkeit Gottes zu nahe käme. 2. Mose 19 steht das, wenn Sie es nachlesen wollen. Die Heiligkeit Gottes hat etwas Distanzgebietendes. Und jetzt möchte ich Sie auf noch etwas aufmerksam machen. In Offenbarung 4, Vers 3 war von einem Edelstein die Rede, mit dem die Erscheinung Gottes beschrieben wird. Der Sarda, ein tiefroter Stein, der wie Feuer leuchtet. Und wenn Sie nochmal einen Blick auf Offenbarung 4, Vers 5 werfen, dann finden Sie da den Hinweis auf die 7 brennenden Fackeln, Zeichen für den Geist Gottes. Also auch mit Feuer hat die Erscheinung Gottes vor Johannes zu tun. Und Feuer ist in der Bibel immer ein Zeichen für das Gericht. Wenn Sie einmal Jesaja 66, Vers 15 aufschlagen, dann finden Sie das dort. Denn siehe, heißt es da, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit Schelten in Feuerflamme. Feuer steht in der Bibel für Gericht. Auch im Buch Joel finden Sie das, wenn Sie einmal mit mir eben ins Buch des Propheten Joel gehen. Joel 3, Vers 3. Da heißt es, und ich will Wunderzeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Und ganz ähnlich können Sie es nachlesen in 2. Petrus 3, Vers 7 und Matthäus 25, Vers 41. Wenn die Erscheinung Gottes hier in der Offenbarung auch mit dem Bild des Feuers beschrieben wird, dann heißt das, Gott beginnt jetzt das Böse zu richten. All das, was in den kommenden Kapiteln an apokalyptischen Gerichten über die Menschheit hereinbricht, hat hier seinen Grund in der Heiligkeit Gottes. Die Heiligkeit Gottes lässt kein schiedlich-friedliches Nebeneinander von Gut und Böse zu. Sie greift auf das Böse zu und richtet es. Gottes Heiligkeit lässt wohl das Böse ausreifen zu seiner hässlichen Endgestalt, aber dann fasst sie zu und richtet es unerbittlich. Die Heiligkeit Gottes hat etwas Unerbittliches und auch Erschreckendes an sich, weil sie absolut ist in ihrer Reinheit. Es ist nichts Dunkles an ihr, nichts Getrübtes, nichts Zwielichtiges. Es ist alles Licht in ihr. Licht und Licht und immer wieder Licht. Und das ist uns fremd, weil wir nicht so sind. Weil wir spüren, dass wir nicht passen zu Gottes Heiligkeit und doch zu ihr passen sollten und es doch nicht können, zumindest nicht aus eigener Kraft. Ich denke, jeder von uns, der schon einmal persönlich berührt oder gestreift wurde von der Heiligkeit Gottes, weiß, dass das eine beunruhigende Erfahrung ist. Wir haben manchmal ein dunkles Gesicht, wenn wir vor anderen etwas verbergen wollen, was sie nicht sehen sollen. Gedanken vielleicht oder Motive. Viele Motive, die uns treiben, viele Gedanken, die wir hegen, halten wir im Dunkeln und manche Taten erst recht. Das Verbergen gehört zu unserem Schicksal. Wissen Sie, wer damit angefangen hat? Das waren Eva und Adam, als sie sündigten und sich vor Gott versteckten. Und sie bekamen Röcke aus Fell, weil sie es ohne diesen Schutz nicht mehr aushielten miteinander. 1. Mose 3 steht das, Vers 8 und 21. Und das ist unser Schicksal auch. Verbergen, verstecken, verdunkeln. Und bei Gott ist das anders. Bei ihm ist alles Licht, durchsichtig, klar. Es ist alles Gerechtigkeit, Reinheit, Wahrheit. Und wenn wir ihm begegnen, verstehen Sie, dann prallen Licht und Dunkelheit krass aufeinander. Und es ist die besondere Nachricht der Bibel, dass diese Begegnung, die an sich schlimm ausgehen müsste, doch gut ausgehen kann für uns, wenn wir frei werden von Dunkel und Sünde durch Christus. Das ist die große Chance, die wir haben. Aber es ist natürlich deutlich, wenn wir diese Chance, die wir durch Jesus bekommen, nicht nutzen, dann bleibt der Zugriff von Gottes Heiligkeit, der dann ungeschützt uns trifft. Und dann haben wir verspielt. Und es wird einmal die Tragik der Menschheit sein, dass sie sich in ihrer Mehrheit gegen die Chance entschied, die Gott ihr gab, und alt wurde in ihrer Verhärtung gegen Gott. Und sie wird dann gezwungen sein, der Heiligkeit Gottes ungeschützt zu begegnen und wird ihr nicht standhalten. Es gibt eine Stelle in der Offenbarung, wir werden sie gleich noch anschauen, da kommt es ganz stark zum Ausdruck. Schauen Sie schon mal hinein, Offenbarung 6, Vers 16 und 17. Da schreien die Menschen, sie sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Thron und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Also, das vierte Kapitel der Offenbarung stellt uns die Heiligkeit Gottes vor Augen. Die Heiligkeit Gottes, die in den letzten 7 Jahren der Menschheit zufasst und das Gericht vollzieht. Und das ist ernst. Und doch selbst hier, wo Gottes Gericht so deutlich angekündigt und begründet wird, findet doch auch die Botschaft von der Gnade Raum. Wenn Sie noch einmal nach Offenbarung 4, Vers 3 schauen, da finden Sie sie vor. Offenbarung 4, Vers 3. Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda. Und jetzt kommt's. Und ein Regenbogen war um den Thron anzusehen wie ein Smaragd. Johannes beschreibt einen Regenbogen, der sich rings um den Thron Gottes zieht. Und dieser Regenbogen hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Das erste Buch Mose, Kapitel 9, 12 bis 17, berichtet davon. Als Noah nach der Sintflut die Arche verließ und wieder das trockene Land bewohnte, gab Gott ihm das Versprechen, die Erde zu erhalten und nicht noch eine Sintflut kommen zu lassen. Und er wies Noah auf den Regenbogen hin und sagte, dass der das sichtbare Zeichen für dieses Versprechen sei. Gott gab das Versprechen, der rebellischen, trotzigen Menschheit doch gnädig zu sein. Und darum ist der Regenbogen ein Gnadenzeichen. Und jetzt taucht dieser Regenbogen hier wieder auf, wo es um die Heiligkeit Gottes geht und um das Gericht, das über die Welt hereinbricht. Und das ist ein ganz starkes Signal. Es ist ein ganz starker Hinweis darauf, dass Gott die Gnade nicht vergisst im Zorn. Der Prophet Habakuk hat einmal gebetet, das steht in Habakuk 3, Vers 2, Herr, denke im Zorn an deine Barmherzigkeit. Und genau das geschieht hier. Gott lässt Johannes sehen, dass inmitten des unerbittlichen Gerichts die Gnade doch nicht vergessen wird. Und wenn wir heute und morgen das Buch der Offenbarung durchlesen werden, werden Sie merken, das stimmt. Inmitten wirklich erschreckender apokalyptischer Ereignisse leuchtet zwischendurch immer wieder warm und freundlich die Gnade Gottes auf. Wir werden das gleich noch sehen, wenn wir Kapitel 7 behandeln. Und noch etwas. Johannes sieht verschiedene Personen, die um den Thron Gottes gruppiert sind. Da sind zunächst Offenbarung 4, Vers 4, 24 Älteste. Die tragen weiße Kleider und goldene Kronen. Natürlich möchten wir gern wissen, was sind das für Leute? Warum sind sie da? Wir kommen der Sache auf die Spur, wenn wir die Kleidung dieser Ältesten ansehen. Sie tragen weiße Kleider und weiße Kleider sind in der Bibel und besonders im Buch der Offenbarung immer ein Zeichen für die Erlösten, für die Christen, die ihren Weg im Glauben gegangen sind und ihn vollendet haben. Offenbarung 3, Vers 5, 3, Vers 18 steht das, Kapitel 7, Vers 9 und 19, Vers 8. Und dann haben die Ältesten Kronen und auch die weisen in dieselbe Richtung. Für Kronen steht im Griechischen das Wort Stephanus und das heißt eigentlich Siegeskranz. Und auch dieses Bild wird in der Bibel fast ausschließlich für Christen verwendet, die den Weg des Glaubens vollendet haben. Zum Beispiel im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 8. Und damit ist klar, es müssen Christen sein, die da am Thron Gottes sitzen, und zwar herausgehobene Christen, sonst würden sie nicht Älteste genannt. Und jetzt denken Sie mal dran, was wir vorhin über die Entrückung der Gemeinde Jesu gesagt haben. Wir haben gesagt, sie findet vor Beginn der letzten 7 Jahre statt. Und wenn wir uns das vor Augen führen, dass die 24 Ältesten Christen sind, dann spricht alles dafür, dass sie Repräsentanten sind, Repräsentanten der Erlösten und in der Gemeinde Jesu. An der Frage, warum es ausgerechnet 24 Älteste sind, haben übrigens viele schlaue Leute schon viel schlau herumgerätselt. Und um es kurz zu machen, eine glatte Lösung hat keiner gefunden. Ich auch nicht. Vers 4, die Zahl 24 ist eine Zahl, die Vollständigkeit ausdrückt. Möglicherweise hängt diese Zahl mit den 24 Abteilungen der Priester zusammen, wie sie in 1. Chronik 24 beschrieben werden. Möglicherweise. Aber ob das als Erklärung für die Zahl der Ältesten wirklich zieht, steht dahin. Fest steht aber dies, die 24 Ältesten sind Repräsentanten der erlösten und entrückten Gemeinde Jesu, die im Himmel ist. Und noch weiter. Johannes erblickt 4 himmlische Gestalten, Offenbarung 4, 6 bis 8. Und in der Mitte am Thron und um den Thron waren 4 himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Dann geht die Beschreibung weiter und eine jede der 4 Gestalten hatte 6 Flügel und sie waren außen und innen voller Augen. Wenn Sie das Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 1, 4 bis 10 oder das 6. Kapitel im Buch Jesaja aufschlagen, finden Sie dort ganz ähnliche Wesen beschrieben. Es handelt sich um Engel, die bei der Durchführung von Gottes Gericht eine herausragende Rolle spielen. Und wieder ist es kein Zufall, in welcher Gestalt diese Engel vor Johannes auftreten. Ihr äußeres Erscheinungsbild trägt eine Botschaft, ist nicht zufällig. Der erste Engel ähnelt einem Löwen, der zweite einem Stier, der dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch, der vierte sieht aus wie ein Adler. Und wenn wir uns jetzt vor Augen führen, dass diese Engel bei der Durchführung von Gottes Gericht eine entscheidende Funktion haben, wird klar, welche Botschaft ihr Aussehen enthält. Der Löwe steht für Hoheit und Majestät, der Stier für Kraft, der Mensch für Intelligenz und Weisheit und der Adler für Schnelligkeit. Und das heißt, das Gericht Gottes, das diese Engel in Gang setzen werden, wird durch und durch von Gottes Hoheit, Gottes Kraft, Gottes Weisheit geprägt sein. Und dieses Gericht wird schnell kommen, wie ein Adler. Und dazu passen dann auch die anderen Kennzeichen dieser 4 besonderen Engel. Sie tragen Flügel, das heißt, sie sind bereit, die Befehle Gottes sehr schnell und unmittelbar umzusetzen. Und dazu sind sie über und über mit Augen bedeckt, das heißt, sie sind wachsam. Sie behalten alles im Auge, was geschieht. Und sie haben Einsicht in Gottes Pläne. Und jetzt, und damit wollen wir dieses Kapitel abschließen, achten Sie darauf, was alle 24 Ältesten und alle 4 Engel gemeinsam tun. Sie beten Gott, den Schöpfer, Offenbarung 4, Vers 11, und Gott, den Richter der Welt, Offenbarung 4, Vers 8 bis 11. Sie beten ihn an. Sie tun das, was angesichts der Gegenwart Gottes das einzig Angemessene ist. Sie tun das, was die Menschheit in ihrer Mehrheit stur und entschlossen verweigert. Sie beten Gott an. Gott anbeten ist das Natürlichste und Angemessenste, was wir als seine Kinder tun können. Jetzt in diesem Leben und in der Ewigkeit sowieso. Und eine ganze Ewigkeit wird nicht ausreichen, um ihm all das zu sagen, was an Dankbarkeit und Freude und Jubel in unserem Herzen ist.